Mich beschäftigt in diesen Tagen immer wieder das Problem der Integration. Wenn ich Cyrus da sehe, dann denke ich, naja, wie ist das mit der Integration? Er sitzt hier und er trägt uns, obwohl er mich nur zu 10% versteht. Cyrus, Kompliment ohne Ende. Da meint man natürlich, Integration bedeutet, man muss die Sprache können. Klar. Aber noch wichtiger ist in Deutschland, man muss wissen, wie die Mülltrennung funktioniert. Ja? Das gehört auch zur Integration dazu. Ab wann bist du ein echter Deutscher, wenn du weißt, was in die gelbe Tonne kommt? Naja, unsere Ess- und Trinkgewohnheiten wären auch nicht so schlecht. Also es gibt ja manche Gesellschaften, da ist das Essen so scharf, würdet ihr wahrscheinlich auch sagen. Wir Deutsche, wir wissen gar nicht, was Gewürze sind. Also Integration heißt auch, dass wenn du aus dem Land kommst, wo die Autos aus Versehen immer auf der anderen Seite fahren, dass du erst nach links und dann nach rechts schauen musst. Integration könnte für den einen auch bedeuten, dass am Himmelfahrtstag du mit dem Leiterwagen und mit Bier durch die Gegend fahren musst. Glaube ich nicht, ne? Aber wann ist Integration wirklich gelungen? Wenn du weißt, wann Muttertag in Deutschland 1922 durch die Blumenmafia ins Leben gerufen worden ist? Ich weiß es nicht so genau, aber ich habe mir gedacht, wie sieht Integration eigentlich beim Herrn Jesus aus? Mehrfach habe ich jetzt drüber gepredigt, was ist Jesus eigentlich wichtig? Und ich dachte, ich gehe mit euch mal einen 40-tägigen Integrationskurs durch. 40 Tage Integrationskurs bei Jesus. Tut mir leid, wenn ihr jetzt nochmal einen Integrationskurs mitmachen müsst, aber der ist ein bisschen anders. Und wir schreiben danach auch keinen Test, weil ich weiß, mein Chef, der ist sehr barmherzig. Sonst hätte ich den Test bisher auch nicht bestanden. Und ich dachte, den besten Integrationskurs, den liest man in der Schrift nach. Und hier habe ich Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 9, mit den letzten Versen des Lukas-Evangeliums zusammengefügt. Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben und er wendet sich da an den Theophilus. Das muss ein sehr reicher, wohlhabender, einflussreicher Mann gewesen sein. Man nimmt das aus der Anrede, wie er im Lukas-Evangelium angesprochen würde. So würde man heute sagen, du Hochwohlgeborener, ich will dir erzählen, wie das mit Jesus alles war. Ich habe also diese beiden Schriftstellen, die vor der Himmelfahrt unmittelbar vorhergingen, bis zur Himmelfahrt selbst zusammengefügt. Die Lukas-Stellen, die habe ich ein bisschen gelblich und mit einer anderen Schrift untermalt. Den ersten Bericht, so schreibt Lukas, der Arzt, den habe ich verfasst, Theophilus, vor allem von dem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über alle Dinge redete, die das Reich oder die Königsherrschaft Gottes betreffen. Er führte sie aber hinaus gegen Bethanien. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit oder in Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ja, jetzt müsste der nächste Text kommen. Jetzt kommt er. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Königreich wieder her? Er Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgestellt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, hob er seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel und wurde vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Was war für die Jünger wichtig und was war für uns elementar wichtig? Und das Erste, was wichtig war, das hat an Ostern gegriffen. Der König lebt, er ist lebendig. Jesus zeigte sich seinen Leuten immer wieder als der Lebendige. Ja, werdet ihr sagen, Paul, das ist ja absolut klar, das ist ja absolut logisch, das ist ja klar, das wissen wir, wir feiern ja Ostern. Aber ich will dir sagen, wenn irgendwo eine Schwierigkeit in dein Leben hineinkommt, dann fragst du dich, wo ist er denn? Lebt er wirklich? Ich meine, wenn alles gut ist, wenn du gerade einen Lottogewinn hattest, wenn man dir ein Auto geschenkt hat, wenn der Mietpreis sich gesenkt hat, eine Gehaltserhöhung gekommen ist und du so gesund bist, dass du sagst, gib mir 4 Ecken, ich heb die auseinander. Dann ist alles paletti, dann weißt du, ja, er lebt. Aber wenn auf einmal Schwierigkeiten kommen, ist es ganz doll wichtig, dass du weißt, er lebt, er ist wirklich lebendig, er ist da, er lebt, er lebt, er lebt. Wenn wir das vergessen haben, brauchen wir in den Integrationskurs erst gar nicht reingehen, weil wir würden irgendeinem toten Gott oder irgendeiner Religion hinterhergehen. Wir dienen keinem toten Gott, sondern einem lebendigen Gott. Der erste Teil des Integrationskurs, das mussten die Jünger 40 Tage erleben, er ist ihnen erschienen. Erlebt mussten die Emmaus-Jünger erleben. Das Treffen mit Thomas oder das legendäre Treffen mit Jesus am See, als Petrus gefragt wurde, hast du mich lieb? Spätestens da wird nochmal klar, du kannst nur Liebe zu jemandem investieren, die wirklich echt ist, wenn jemand lebt. Du kniest dich ja auch nicht vor den Steinen draußen auf der Straße nieder. Ich meine, wir haben da hinten einen großen Haufen, da könntest du dich vor niederknien und sagen, oh Halleluja, ihr lebt. Da lacht sich jeder tot drüber. Aber wenn du es wirklich weitergibst, einem Lebendigen gegenüber und sagst, hast du mich lieb, da fließt Beziehung. Also das war der erste Teil, den sie wirklich lernen mussten, erlebt. Und für euch ist das klar, höre ich ein Amen? Das war noch nicht richtig erlebt? Ja, ihr seid mit mir unterwegs, gelobt sei der Herr. So, der zweite Teil, jetzt wird Integration wirklich interessant. Sie mussten die Königsherrschaft Gottes aufnehmen. Ich habe so gedacht, wenn ich einen Integrationskurs machen würde, also 40 Tage Zeit mit euch verbringen würde, ich würde nach der modernen Seite sagen, wir machen jetzt einen Kurs, wie gründe ich Gemeinden? Ich würde die 40 Tage nutzen, um mit euch ein Gemeindegründungsseminar machen. Oder ich würde sagen, wir müssen jetzt die nächsten Jahrzehnte planen, welche Missionsstrategie haben wir. Als erstes werden wir Kleinasien überrollen, dann kommt Thomas, du wirst für Indien da sein und vielleicht kommt der eine oder andere bis Japan oder bis in die USA. Ich würde mit euch ein Leitbild entwickeln für die Gemeinde in Jerusalem, damit die wirklich wissen, wer sie sind. Oder wenn ihr noch nicht unterwegs wärt, ich würde mit euch ein Persönlichkeitsprofil entwickeln, damit ihr wirklich wisst, wer ihr in der Gemeinde seid. 40 Tage hätte ich ja Zeit. Oder vielleicht würde ich mit euch ein Church-Life-Training-Programm durchziehen, damit ihr wirklich wisst, wo das Leben herkommt. Eventuell wäre auch gut, 40 Tage zu nutzen, eine theologische Fakultät in Jerusalem zu gründen. Oder wie man Gottesdienste gestaltet, auch noch nach 2000 Jahren, damit die zeitnah und lebensecht sind. Und ideal wäre auch noch ein Jesus-Katechismus. Komisch. Jesus macht sich anscheinend daraus gar nichts. Er macht einen ganz komischen Kurs, in dem er sagt, die Identität in meinem Reich kommt nicht durch Gesetze oder durch Regeln, sondern die kommt dadurch, dass ihr wisst, Gott ist da. Die Juden laufen ja mit so einer Kepa rum, nicht? Kann man ja sehen, so ab und an hier in Berlin, manchmal werden sie verschämt getragen. Aber die Identität bestand darin, dass die Kepa getragen wird, dass ich weiß, ich habe einen König, der über mich herrscht und der lebt. Das müssen insbesondere die Männer wissen, deswegen brauchen die so einen Hut. Dass wenn die meinen, also ich weiß alles, ich kann alles, dann müssen sie sich mal hier oben dran fassen, fass dich mal an deinen Hut. Da weiß er, nee, ich habe noch einen Gott, der über mir steht. Die Identität kommt nicht durch Gesetze oder durch Regeln oder sowas, sondern dass ich weiß, ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren. Er ist mein König und er ist mein Herr. Er ist die oberste Autorität. Da habe ich noch kein Gebot gehalten, da habe ich noch nichts verstanden. Da spreche ich vielleicht noch nicht mal richtig die Sprache. Aber ich habe jemanden auf meinem Haupt. Er hat das Sagen. Er ist der König. Er ist der Herr. Er ist lebendig, er ist da. Wohl dem Mann, der weiß, er hat jemanden über sich. Er ist mein König. Deswegen redet Jesus mit seinen Jüngern 40 Tage lang vom Königreich Gottes. Von der Königsherrschaft. Das war wichtig, das war Teil des Integrationskurses. Wer steht über dir? Wer hat es Sagen? Die Frauen, die kriegen ein Kopftuch und bedecken sich damit. Aber als erstes ist es nicht die Identität über die Gesetze, die sich da macht, sondern das Leben mit einem König. Und das Leben mit einem König heißt dann, er darf mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Integrationskurs. In unserer Zeit mit der Selbstbestimmung ist das ganz schön schwierig. Ich habe meine Meinung und ich bin in Deutschland und hier haben wir Meinungsfreiheit. Ich darf alles, Hauptsache es verletzt meine Nachbarn nicht. Meine ich. Ich bin so erzogen, dass mein freier Wille, wenn du ihn nicht hören willst, ich sage ihn dir trotzdem, dass ich trotzdem da bin. Aber wenn ich die Königsherrschaft antrete, dann hat er das Sagen und zwar absolut. Ich frage mich manchmal, warum wir dann noch diskutieren. Wenn Gott sagt, hör auf, deine Frau zu schlagen, dann darfst du nicht fragen, warum. Dann hat er das gesagt. Wenn Gott sagt, du sollst dieses oder jenes lassen, dann brauchst du nicht fragen, warum, sondern dann hat er das gesagt. Er ist der König. Er ist keiner, der sagt, lass uns mal demokratisch abstimmen, ob Homosexualität in der Bibel richtig oder so zu verstehen ist oder nicht. Das muss ich nicht erklären, sondern das steht geschrieben. Da muss ich nicht hin und her, ich muss nicht diskutieren, das steht da. Integration heißt, er hat immer Recht. Wir haben bei uns zu Hause an meiner Pinnwand in meinem Arbeitszimmer so ein kleines Schildchen, Regierungsbezirk Paul. Hier ist mein Wortgesetz, haben mir meine Kinder mal geschenkt. Das ist der Moment, wenn ich die Kepa beiseite lege. Aber wenn ich sie aufsetze, dann hat er immer recht, ob ich das verstehe oder nicht. Im Bibelkreis hatte ich immer erzählt, so aus meinen jungen Jahren, da bin ich in theologische Schwierigkeiten gekommen. Da stand die Frage im Raum, weiß Gott alles im Voraus? Hast du mal diese Frage gestellt? Weiß Gott alles im Voraus? Natürlich wird man sagen, Gott weiß alles im Voraus, er hat einen weiten Blick. Aber ich in meiner Denkweise habe dann weitergedacht und habe gedacht, okay, wenn er das dann weiß, dann kannte er ja auch die ganzen Konzentrationslager, da kannte er das ganze Schlimme, was geschehen ist. Und dann habe ich mich da erdreistet und habe gesagt, dann ist Gott ja ein Sadist, wenn er weiß, was die Menschen alles Böses machen. Und dann tauchte die Frage dann auch auf bei Abraham, wie er seinen Sohn opfern sollte. Und dann der Witter kam, wo Gott dann sagt, okay, jetzt endlich weiß ich, dass du mich richtig lieb hast. Also wusste er nicht alles. Ich bin zerrissen gewesen in dieser theologischen Denkstruktur. Und dann hatten wir eine kleine Abendbibelschule. Und frech wie ich war, ich melde mich bei den Menschen und sage, hallo, ich hätte mal eine Frage. Wenn Gott alles weiß, dann ist er doch eigentlich ein Sadist. Das habe ich wirklich so gesagt. Da sitzt du da mit 40, 50 Leutchen im kleinen Raum, dick gefüllt. Und ich dachte, ich stelle die richtige Frage. Und ich weiß noch dann, der Dozent, der faltete mich richtig zusammen. Er sagte, wer bist du, dass du mit deinem, ich sage es mit meinen Worten, mit deinem Spatzenhirn, sagst, was geht oder was nicht geht. Er ist Gott. Erstens war mir dann unheimlich peinlich, da er mich zusammengefaltet hat vor allen anderen. War vielleicht das Höhe-Ding, aber es hat mich bis heute nicht losgelassen. Manche Fragen in der Schrift kann ich nicht beantworten. Und dann muss ich mich unter der Allmacht Gottes, des Königs beugen. Das ist Integrationskurs, erste Stufe. Da sprichst du vielleicht noch keine fromme Sprache, aber du musst wissen, er lebt und er ist der Boss. Leben mit einem König. Ich muss aber auch wissen, dass er derjenige ist, der für seine Untertanen sorgt. Der nicht nur sagt, achten Sie auf meinen Daumen. Er ist kein Despot, sondern es steht geschrieben, dass dieser König mich liebt. Und ich gebe mal so ein Beispiel, was das bedeutet in der Königsherrschaft. Die meisten von uns können weite Teile vom Psalm 91 auswendig. Wer unter dem Schirm des Höchsten, des Königs sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, der mich sieht, der mich liebt, der mich kennt, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet mich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Versteht ihr, das bedeutet es auch. Das ist nicht nur der König, der sagt, achten Sie, dass alles richtig ist. Nein, in erster Linie ist es der sorgende Gott, unter dessen Fittiche du zur Ruhe kommen kannst. Der Gott, der dich sieht. Der Gott, der dich liebt. Der Gott, der dich trägt. Was für eine Größe, was für eine Schönheit, was für eine Leidenschaft. Steht ihr, das ist ein Punkt, den ich in meinem Integrationskurs oft vergesse. Da bleiben oft Dinge, wenn meine Tagesplanung nicht so aufgeht, wie ich das gerne möchte. Wenn ich dann ganz unruhig werde. Dass ich wissen muss, er ist trotzdem in Kontrolle. Dass wenn ich nicht schlafen kann, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich weiß, er ist trotzdem unter Kontrolle. Er sieht mich, weil wer unter dem Schirm des Höchsten sich ausbreiten kann, der hat Schutz und Versorgung. Die Jünger mussten das damals lernen, deswegen wurde vom Königsreich gesprochen und nicht die Gebote rauf und runter rezitiert. Da wurden keine Church-Planting-Strategien gemacht, sondern da mussten sie verstehen, wer Gott ist, der Versorger in allen Dingen. der für seine Untertanen da ist. Sie mussten lernen, der absolute König ist auch der Richter, der Recht spricht. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, so schreibt uns Paulus, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der den Reichen sagt, gebt Acht, wo ihr euer Herz dran hängt. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes hineinkommt, weil sein Herz an der anderen Stelle ist. Sie mussten wissen, das Reich Gottes bedeutet, dass Gott allmächtig ist, der selbst Wind und Wellen zum Schweigen bringt. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Er teilte die Fluten. Wie groß ist mein Gott. Integrationskurs bei Gott sagt, gib Acht, wer er wirklich ist. Wenn wir das verstanden hätten, würden wir in einer anderen Dimension leben. 40 Tage lang kriegten die Jünger nochmal einen Crashkurs über die Königsherrschaft Gottes. Dann kam der Integrationskurs Teil 2, die Verheißung des Vaters. Es ist ja bezeichnend, dass Jesus den Befehl gab, auf den Heiligen Geist zu warten. Nochmal Frage an uns Pfingstler. Wer von uns kann sich an die Taufe im Heiligen Geist erinnern? Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, es gehen eine Hände hoch. Ich auch. Aber ich will euch was sagen, ich brauche eine neue Fülle. Das war schön, dass das vor 40 Jahren über die Bühne gegangen ist, dass ich in Zungen spreche, das ist spitze, das mag ich, das möchte ich nicht missen. Aber es gibt doch noch eine andere Dimension. Ich brauche diese Kraftwirkung Gottes mehr denn je. Und hier wird man gesagt, der Befehl kam, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Nämlich, wenn ich das jetzt lese, gib mal Acht, was das bedeutet, dann frage ich dich, ist das noch bei dir nach der Taufe im Heiligen Geist zu finden? Die Verheißung des Vaters steht in Joel 3, da oben. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und jetzt kommt's, jetzt gib mal Acht, ob du da drunter fällst. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eine bescheidene hatten wir heute hier. Entschuldigung, das habe ich jetzt nivelliert. Eine gute hatten wir hier. Eine hatten wir hier, wollte ich sagen. Eure Greise werden Träume haben. Ja gut, heute habe ich geträumt, dass ich auf der Autobahn gefahren bin, lange Strecke, und eine Zivilstreife ist neben mir hergefahren, weil ich immer links gefahren bin und zu schnell haben sie mich dann rausgewunken. 80 war erlaubt und 120 war ich die ganze Zeit gefahren. Und im Traum habe ich dann gehandelt. 30 Euro. Ging noch. Versteht ihr? Aber das hat mit diesen Träumen nichts zu tun, die Gott schenkt. Ich frage mich, ihr, die über 60 seid, na, ich meine, wollen wir sagen, die unter 100 sind, die Uhus. Wann hast du das letzte Mal einen Traum von Gott gehabt? Wo sind wir Pfingstler? Lesen wir noch weiter. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Ich finde ja spitze, dass wenigstens einige junge Männer hier sind. Aber in der Regel sind mehr Frauen in den Gemeinden zu finden wie junge Männer. Die jungen Männer, die wissen dann, wie Vatertag gefeiert wird, aber nicht, wie man im Gottesdienst Gott die Ehre gibt. Weil sie keine Visionen mehr haben. Welche Vision hast du noch? Jetzt kannst du natürlich sagen, wo muss ich mich jetzt einreihen, bei den Greisen oder bei den jungen Männern? Ja, in der heutigen Zeit weiß man ja nicht, vielleicht bist du 60 und hast dann noch 40 Jahre. Aber dann ist die Frage, wie geht's? Sind wir noch auf dem Weg, dass wir sagen, da erwarten wir noch was von Gott? Ihr Lieben, ich will das nochmal sagen. Wenn wir nicht mehr Hunger haben, dass Gott durch dich prophetisch reden kann, dass du in diese Dimension hineinkommst, bist du kein Pfingstler mehr. dann kannst du dich irgendwann noch daran erinnern, wie das mal war damals. Aber du lebst unter dem Strich. Paul, du lebst unter dem Strich. Wer von euch ist heute in den Gottesdienst hineingekommen durch die offene Tür? Wir haben ja momentan keine drin zum Foyer und hat innerlich gebetet, Herr, wenn du mich jetzt gebrauchen willst, heute nach deinem Maßstab, gebrauch mich doch bitte. Oh, du hast Tante Ella gesehen und sagst, hallo, wie geht's dir? Mal sehen, wie der Lobpreis so läuft, mal gucken, was hier so geht. Aber wer ist wirklich da durchgekommen und hat gesagt, ich möchte heute den Menschen hier dienen? Müssen echt der Pfingstler doch machen. Vielleicht hast du in der Nacht noch einen Traum gehabt, den du hier weitergeben kannst. Was könnte passieren, wenn das ginge? Dann käme einer von den jungen Männern hier rein und sagt, Mann, ich muss euch sagen, ich hatte eine Vision drauf, dass ganz Reinickendorf eine Erweckung sieht. Dann sagen wir, oh, komm mal wieder auf den Teppich. Er sagt, du hast die Vision ja auch nicht gehabt, aber ich. Und dann stellt man fest, wie eine Motorik in ihn reinkommt. Und dann hast du jemanden, der hier reingekommen ist und sagt, ach, ich leide ständig an irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen. Heute kommt wenigstens was Auferbauendes und dann kriegst du eine Vision, während du durch die Tür kommst, du bist wertvoll ohne Ende. Und dann bist du auf einmal, ja, komm, gib mir mal das, Leute. Versteht ihr? Wo ist es bei uns geblieben? Wir sind so stinknormal geworden. Nichts gegen euch, aber ich bin so. Habe ich noch die Erwartung? Und Jesus gab den Befehl zu warten, dass es wirklich kommt. Ich würde mal gerne eine Losung ausgeben für Pfingsten. Ja, ist ja nicht mehr weit. Es wären ja keine 40 Tage mehr, sondern na, wir waren ja damals auch nur diese Tage. Ja. Zwei haben wir schon abgearbeitet. Bevor du Pfingsten hereinkommst, betest du mal innerlich und sagst, Herr Jesus, wie kann ich heute ein Segen sein für irgendjemand, der sonst im Gottesdienst erscheint? Wenn du keinen findest, an mir kannst du üben. Ich sag dir auch, weil Müll, was du jetzt gemacht hast. Aber verstehe, gibt es welche, die da vielleicht mal mitmachen würden? Einfach mal zu sehen, ob wir wirklich Pfingstler wieder werden, dass wir sagen, wir warten drauf, dass Gott uns ausfüllt mit neuer Kraft. Wir brauchen die, dass über das Zungenreden hinausgeht. Ich würde so gern wieder sehen, dass Geistestaufen normal sind in unseren Gottesdiensten. Aber das hängt nicht davon ab, ob ich gut drauf bin beim Predigen oder der Lobpreis stimmig ist, sondern es hängt von dir ab, ob du mit Hunger kommst, dass ihr Gott wirklich begegnet. Ist zu schade, wenn du Predigten abhören willst, weil ich sag dir, 99% der Predigten vergisst du sowieso wieder, ist der Frust eines Pastors. Ich gucke ja manchmal selbst nach, wo habe ich schon mal über das Thema gepredigt? Und dann bin ich erschrocken, weil ich da alles zugesagt habe. Aber Integrationskurs heißt, dass du den Befehl kriegst von Gott, auf den Heiligen Geist zu warten. Jetzt hast du ein Problem. Hättest ja nicht kommen brauchen. Integrationskurs beim Herrn Jesus, wartet Befehl, bis ihr angetan werdet. Und letztes, dann können wir uns beim Abendmahl dann langsam wieder entspannen. Dann kommt die Sendung, auch in dieser Geschichte, im Integrationskurs. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Oder beim Sendungsbefehl, ihr sollt meine Zeugen sein. Marianne sagte mir, gestern haben bei uns die Zeugen Jehovas an der Tür geklingelt. Die haben gefragt, ob wir die richtige Bibelübersetzung haben. Ich habe mir vorgenommen, wenn die nächsten Mal kommen, ich lade sie ein. Und dann werden wir erstmal eine Viertelstunde in Zungen beten und dann werden wir die neue Weltübersetzung aufschlagen. Ja, warum laden wir sie nicht ein? Sie gehen wenigstens von Tür zu Tür. Zwar unter einer komischen Prämisse. Was hören die Leute, wenn sie dich sehen? Du haust dir mit dem Hammer auf den Daumen. Was rufst du laut aus? Ich meine jetzt nicht Aua. Wie sind wir drauf, wenn es mal nicht so gut läuft? Was kriegen unsere Nachbarn mit? Als wir zu dritt da hinten den Boden gelegt haben, war der erste Tag ein bisschen schwierig, weil der Boden sehr uneben war. Wir hatten nicht genug Material und ich hatte ein bisschen was falsch verstanden vom Fußbodenleger. Auf einmal brannte bei uns die Luft. Konnte man merken, wenn man reingekommen ist. Der ganze Zeitplan drohte zu scheitern. Ihr hättet im Staub gesessen. Da entscheidet sich, wie du verbal unterwegs bist, ob du sein Zeuge bist, ja oder nein, wenn dich keiner sieht. Aber ich dachte auch nonverbal durch mein Leben. Wie sehen dich deine Nachbarn? Nur weil du einen Fisch am Auto hast, bist du noch kein Christ. Integrationskurs heißt, durch dein Leben. Oder was meine interessante Studie wäre, schau mal 10 Jahre zurück, wenn du schon 10 Jahre Christ bist, wie hat sich dein Leben verändert? Ist dein Charakter angenehmer geworden für die Gesellschaft oder nicht? Jesus sprach zu ihnen, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und blickt zurück, ist tauglich für das Reich Gottes. Das meine ich damit nicht. Aber manche kramen ewig in der Vergangenheit und werden deswegen nie fertig. Integrationskurs Teil 3, Platzanweisung und Sendung. Jesus nimmt seine Leute mit nach Bethanien, in diesem Bereich, wo Jerusalem eigentlich seine ungute Seite hatte, wo die Kranken sich trafen, wo die Feigen nicht reif wurden, weil es auf der Schattenseite lag. Da führte Jesus seine Leute hin und ging dann in den Himmel. Ich glaube, die Platzanweisung für uns ist, wenn er uns sendet, mitten in dieser Welt, mitten in dieser Umgebung, die da ist, mitten in deinem Zuhause. Da, wo vielleicht alles noch nicht gut ist, da sendet dich Jesus hin, bis ans Ende der Welt. Integrationskurs bei Jesus heißt, er spricht über das Königreich Gottes. Er befiehlt seinen Jüngern zu warten, dass sie angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Und er sendet sie an Orte des Elends, was Bethanien ja übersetzt heißt, Haus des Elends. Ist das nicht gut? Weil dort können wir dann Kranke heilen, Dämonen austreiben und laut ausrufen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ist das nicht schön? Ich frage mich, ob wir den Integrationskurs mit Jesus mitgemacht hätten über die 40 Tage. Oder ob wir schon so fromm unterwegs sind, dass er nicht mehr mit uns reden könnte. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich habe mich beim Nachlesen dieser Apostelgeschichte nochmal ganz neu gefragt. Ist Jesus wirklich dein König? Ist er wirklich absolut? Darf er mir wirklich alles sagen? Bin ich gehorsam? Nehme ich seine Liebe auf? Gehe ich unter seinem Schutz? Möchte ich mit dem Heiligen Geist ganz neu gefüllt werden? Ich glaube, es fängt damit an, dass wir schmecken und sehen müssen, wie freundlich der Herr ist. Weil es nützt gar nichts, wenn du alles weißt, wenn du sogar die fromme Sprache gelernt hast. Nur wenn jemand Englisch spricht, ist er noch lang kein Deutscher. Du musst die richtige Sprache sprechen. Das ist schon wichtig, aber nur weil du Deutsch kannst, bist du auch noch kein Deutscher. Du musst schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Denn in der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, brach er das Brot. Sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. So sehr hat mich Jesus lieb, der König. ihm will ich folgen, habe ich mich entschieden. Und ich will nicht mehr zurück. Aber ich will schmecken, wie er lebt, weil wir verkündigen seinen Tod und damit auch seine Auferstehung, bis dass er wiederkommt. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagt, ich schließe einen Bund mit euch, ich will mit euch unterwegs sein. Mein Blut vergossen für dich, dass du leben kannst. Gottes Größe, Gottes Güte, Gottes Erbarmen. Ich würde gerne das Lobpreisteam schon nach vorne bitten.